größte und idealste Ziel, was ich verfolgen kann, ist, die Balance herzustellen zwischen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Das ist das, was mich total antreibt. Du versuchst irgendwie was zu verändern, eine Transformation zu bewegen und meinst, du könntest es irgendwie so aus dem Kontrollturm heraus machen. Das ist total albern. Insofern bin ich deshalb zuversichtlich, weil ich zu diesen 10% mich zähle und alle meine Kraft dafür einbringe, um dieses neue Bewusstsein zu etablieren, weil ich glaube, dass wir Menschen so viel schönes Potenzial haben, wir Teil dieser Natur sind und über eine schöpferische Kraft verfügen, die uns in der Zukunft weisen wird. Es ist der Weg, sozusagen zu erkennen, dass wir alle etwas in uns tragen, was nicht nur für uns selbst wichtig ist, sondern für die Gemeinschaft. Und das ist das neue Bewusstsein, was ich in die Wirtschaft bringen möchte.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland und dem großartigen Christian Bach.
Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören.
Stefan, schön, dass wir mal wieder hier sitzen. Was ich schon immer von dir wissen wollte, was macht dich eigentlich einzigartig?
Oh, das ist hoffentlich ganz viel. Es trifft aber natürlich auf unser heutiges Thema und auch unseren heutigen Gast zu. Und ich bin da zu unserem heutigen Gast vor, ich glaube, 2 Jahren ins Seminar gegangen, wo es eben auch genau um diese Frage ging und bin da eigentlich reingegangen, habe festgestellt, so, ich bin jetzt im Stand des Lebens, wo ich weiß, wo ich bin, wer ich bin, was ich will, was ich nicht will und was mich und meine Einzigartigkeit ausmacht. Und habe für mich das so definiert, dass mein Yond oder mein Beyond ist, Mensch grundsätzlich bzw. Menschen zusammenzubringen. Und habe dann festgestellt, aber ich hole jetzt so ein bisschen aus innerhalb des Seminars, dass es ja doch eine deutlich tiefere Detailtiefe gibt und habe für mich erarbeitet, als mein Yond das Thema Zuhören und Verstehen, Helfen und Lösen, Enablen und Entwickeln. Was mich sowohl in meinem beruflichen als Headhunter begleitet, als eben auch in meinem privaten bis hin zu dem Umgehen mit meiner Tochter. So, das war mein Monolog, Christian. Was ist denn bei dir?
Ich habe da irgendwie so eine Ahnung, aber vielleicht auch keine so richtige Ahnung, aber tatsächlich das neue Buch von unserem heutigen Gast entdeckt und durfte es im Vorfeld schon lesen und fand es total interessant. Und wir werden heute einfach mal reinhören, wie jeder vielleicht auch seine Einzigartigkeit selbst entdecken kann. Und deswegen würde ich ganz einfach sagen, nehmen wir unseren Gast mit in unser Fragengerangel. Los geht's. Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Peter Martin.
Wie alt bist du?
55.
Wo lebst du?
In München am Wörthsee.
Was ist dein Jobtitel bzw. deine Rolle?
Mein Jobtitel ist CEO. Ich bin Owner von Martin Ekaczynski und darüber hinaus bin ich jemand, der die Welt von morgen denkt.
Damit haben wir meine Frage auch schon beantwortet. Dein Unternehmen, Martin Ekaczynski, vielen Dank.
Was sind 3 Werte, die dich charakterisieren?
Bewusst, proaktiv, gestaltend.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt?
Wow, also ich glaube, da gibt es einige, aber was mich auf jeden Fall sehr geprägt hat, ist meine Zeit vor dem Studium, dann mein Studium und dann vor allem sozusagen das, was ich jetzt alles lernen durfte, die letzten 25 Jahre.
Und wupp, die 60 Sekunden um. Vielen Dank, lieber Peter. So, zum Start komme ich mit einer Frage, die direkt sehr tief einsteigt in unser Thema heute. Die Frage nach deinem Jont. Und ich habe da rausgelesen, es gibt deinen einen Jont. Mit meiner unendlichen Kreativität kann ich Menschen und Situationen in einem Moment entwickeln. Ist das dein Jont und was meinst du damit?
Also das ist auf jeden Fall ein, ich nenne es immer sozusagen, das Jont ist ja eine gelebte Form. Es ist nicht das eine Warum, was dich im Leben ausmacht, sondern es ist dein innerer Kern, aus dem du heraus dauerhaft schöpfen kannst. Und das Schöne ist sozusagen, das Jont lebt mit dir mit, es entwickelt sich also permanent weiter. Und in diesem Sinne, ja, meine unendliche Kreativität ist erstmal was Schönes, weil ich kann unglaublich viele Dinge miteinander kombinieren. Und diese Kombination bedeutet auch, dass ich gleichzeitig, weil ich so kreativ bin, holistisch bin. Ich kann Dinge verbinden, die von außen erstmal nicht so wirken, wie wenn sie zusammengehören. Also zum Beispiel sowas wie Wirtschaft und Spiritualität. Und dann, wenn ich mit sowas komme, dann gucken mich die Leute immer an, dann kapieren sie schon, dass ich anders bin, ja, weil ich halt ja sozusagen erstmal Dinge anspreche, die in dieser Branche vielleicht gar nicht so üblich ist, ja. Und dann sagen sie, oh, vielleicht ist es ein bisschen esoterisch und dann frage ich nach, was denn eigentlich esoterisch wirklich meint für sie, also dass, ja, dass wir mal eine Begriffsklärung machen. Und für den einen meint esoterisch halt eh so. Und ich spreche halt von Grenzwissenschaft, ja, und da sind wir ja schon dabei, wo ich einfach sage, also erklär mir doch erstmal den Begriff spirituell und dann kommt es ja von Spiritus und das heißt erstmal geistvoll, geistreich. Und dann frage ich mich, was Sie machen, ist also nicht geistreich, wenn man das also nicht an dieser Stelle einbringen darf. Und jetzt sind wir mitten im Gespräch, weil also am Schluss ist es ja so, das ganz Wichtige ist das Thema, dass diese Möglichkeiten erstmal genutzt werden, die wir als Menschen haben. Wir verbieten uns so vieles, dass wir irgendwie was nicht haben, weil es nicht on vogue ist oder irgendwie nicht gesellschaftsfähig oder ich weiß nicht was. Also erlauben wir uns schon gar nichts Neues anzusprechen und dann sind wir eigentlich schon dabei bei einem, der heutzutage größte Anerkennung hat, aber nur weil er letzten Endes so vieles erreicht und so viel beigetragen hat für die modernste Physik und letzten Endes auch die großen Errungenschaften in der Mathematik und es ist Einstein. Und er hat gesagt, seine Definition von Wahnsinn ist zu glauben, etwas zu verändern, ja, beziehungsweise etwas Neues zu erschaffen, ohne etwas zu verändern. Und das ist der Punkt. Du trittst ja meistens an oder wir werden meistens sozusagen angefragt, weil eine Firma möchte von Zustand A in Zustand B, also eine Transformation.
Transformation, genau.
Und jetzt, wenn wir das Gleiche machen würden wie davor, was passiert? Keine Veränderung. Also wenn ich jetzt angefragt werde, das Suboptimale zu optimieren, dann muss ich sagen, lieber geistreicher Zuhörer oder Kunde, bei allem Respekt, aber es ist doch wichtig, uns erstmal im Klaren zu werden, wo sind wir heutzutage, was ist der Status quo und was wollen wir denn wirklich verändern? Und dazu brauchen wir Geist. Insofern brauchst du diese Fähigkeiten, die ich da mit an den Tisch bringe.
Du hast vor kurzem, ich glaube letzte Woche ist es rausgekommen, dein Buch zur Beyond-Methode rausgebracht im Wahlen Verlag. Das Buch mit dem Titel Lebenssinn statt Lebenslauf, Beyond, die Kraft deiner Einzigartigkeit. Da kommen wir natürlich gleich auch nochmal sehr tief drauf zurück. Ich möchte nochmal tatsächlich auch sortieren so ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst und wie es eben auch zu diesem Buch letztendlich oder zu dieser Methode auch gekommen ist. Dein Alter hast du uns eben schon verraten. Du bist verheiratet mit 4 Kindern. Einen haben wir vorhin gesehen, den Henry, den jüngsten. 2 weitere gestern Abend auf der Veranstaltung. Also das Thema Familie spielt bei dir auch eine große Rolle. Du hast gerade schon gesagt, Martinet Kaczynski ist natürlich dein Unternehmen seit 2000, also 25 Jahre gibt es euch schon.
Ja.
Ursprünglich gegründet unter der Begrifflichkeit holistisches Unternehmen für Strategie, Design und Transformation, also diese vielen beratenden Aspekte, ich glaube auch immer mit dem Thema Design natürlich verbunden. Für wen arbeitet ihr? Vielleicht mal so die 1, 2, 3 Highlight-Kunden benannt.
Ja, also erstmal genau, wir sind eine holistische Markenberatung für Strategie, Design und Transformation. Ich glaube, das, was sehr, sehr bekannt ist von dem, was wir tun, ist, wir sind meistens sozusagen in diesem High-Premium-Bereich unterwegs. Wir arbeiten vor allem für Corporate Brands, also Unternehmensmarken. Ja, wir sind jetzt nicht sozusagen in dieser Fast-Food-Industrie unterwegs oder in diesen, wo die Marken auch Marken sind, aber wir arbeiten jetzt nicht an der Stelle so diese Consumer Goods, da sind wir weniger drin. Was wir machen, ist sozusagen die langfristige Ausrichtung zum Beispiel Wir arbeiten jetzt seit 13 Jahren als Markenlead für Lufthansa, Lufthansa Group. Wir haben also auch diesen Markenlaunch 2018 verantwortet.
Das darf ich dir da gerade mal im Reingrätschen, weil Markenlaunch klingt immer so, also du hast das Gefühl, du willst es so ein bisschen gar nicht so groß machen, wie es wirklich ist, weil das war der globale Markenrelaunch über alle Produkte, über die Uniformen, über die Maschinen, über eigentlich alles, was irgendwo einen Touchpoint zum Unternehmen und zur Marke Lufthansa hat.
Ich glaube 1600 Touchpoints. Ja. Um Gefühl zu haben davon. Und es gibt eigentlich sozusagen in der gesamten Experience, wenn du die Experience insgesamt anschaust, dann ist die Flugindustrie sozusagen wenn man alles anschaut, sozusagen die größte und weitreichendste Experience hat, die man so haben kann als Marke. Und ja, in der Tat, und da geht es natürlich erstmal los mit der Grundfrage der Strategie. Also wo wollen wir sein in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ja, wo ist unser Feld? Was können wir auch aus unserer Heritage heraus sozusagen möglich machen? Also was ist in dieser Identität? Und an dieser Stelle ist es natürlich auch ein Privileg, dass wir sowas machen dürfen, weil ich meine, die Lufthansa ist einfach, die hat schon immer Markengeschichte geschrieben. Ottel Eicher war vor uns am Werk, und wenn du in die Fußstapfen von Ottel Eicher so eintreten darfst und dann sozusagen diese Marke weiterentwickeln darfst, dann sind es ja sozusagen schon die Giganten der Vergangenheit. Und du merkst dann durchaus, dass du diese Verantwortung, die du dabei hast, also du musst sozusagen den richtigen Schritt machen. Der darf nicht zu klein sein, aber auf keinen Fall zu groß. Und du musst sozusagen das, was als Gutes geschaffen worden ist, weiter kultivieren und es in die Neuzeit übersetzen. Und das ist uns ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Genau, also und wenn man sowas gemacht hat, dann muss man auch schon ein paar andere Marken suchen, wo man sagt, also was würde mich jetzt als Aufgabe noch reizen? Es gibt viele spannende, glaube ich, Aufgaben, die es heute gibt, aber von der Marke her zu sehen ist, da gibt es wenige, die so eine Relevanz haben, wo ich einfach sage, das ist wirklich für einen Menschen, der aus dem Design kommt, der als Markenstratege sozusagen unterwegs ist, gibt es wenige, wo ich sage, die können von der Aufgabenstellung da mithalten.
Ich bin versucht, in diesem Kontext zu sagen, das ist ja wirklich ein global-galaktisches Thema gewesen. Genauso spannend fand ich, wir waren gestern Abend zu Gast auf deine Einladung hin im Beyond Talk, wo wir im Occhio Experience Center waren. Und diese Geschichte, Occhio ist ja auch, ich glaube, auch seit 20 Jahren.
Seit 24 Jahren
Kunde von euch. Und ihr habt die ja auch gemeinsam entwickelt, dahin, dass eben von einem simplen Leuchtenhersteller ist es eben auch eine Marke, ist es eigentlich eine, feiner gesagt, eine Philosophie, die daraus entstanden ist, kann man das so sagen?
Ja, also ich glaube, das, was daran besonders ist, ist das Thema, es gab davor keine Marke im Licht. So, und vor allem keine Luxusmarke. Und wir sind eigentlich die jüngste Luxusmarke, die in diesem Luxusmarken-Ranking aufgetaucht ist. Also 25 Jahre, 26 Jahre ist Occhio alt. Und wir sind jetzt in diesem Ranking seit ein paar Jahren dabei. Und da ist ansonsten Porsche dabei und halt viele andere. Ja, aber die haben natürlich eine ganz andere Geschichte. Die haben ganz andere Budgets. Und sie haben letzten Endes auch mit ihrer Heritage diesen Markt bestimmen können. Insofern, das ist das Großartige an Occhio, das Thema, angefangen von einer wirklich einzigartigen Produktidee, die einfach vor allem eins löst, nämlich neben dem hervorragenden Design und diesem Joy of Use, dass es einfach das beste Licht macht. Zu verstehen, dass Lichtqualität Lebensqualität bedeutet, also du sitzt mit jemandem zusammen, willst einen schönen Abend haben, was macht man zu Hause? Man macht die Kerzen an. So, es kommt jemand, also man will sich schön machen. Wenn du diesen gleichen Abend jetzt hast und hast so eine Energiesparleuchte über den Tisch, dann wird einer sagen, kannst du nicht mal dieses Licht ausmachen? Ja, du wirst
grässliche Licht.
Dieses grässliche Licht, und das strahlt dann so in die Augen rein und ist dann meistens so ein bisschen Streulicht. Und selbst das Essen, was du zubereitet hast mit viel Liebe, sieht gar nicht so toll aus. Ja, du hast gar nicht so richtig Lust auf das zu essen. Und so insofern ist Licht ja das, was eigentlich die Qualität erzeugt von dem, was du erschaffen hast. Also das beste Interior Design im schlechten Licht sieht halt an der Stelle nicht wertvoll aus. Jetzt kannst du ja so viel Wert da reindrücken in den Raum, aber die meisten Leute kapieren gar nicht, dass sozusagen der eigentliche Wert unter anderem durch das Licht gehoben wird. Und das hat mich natürlich begeistert. Damals kam sozusagen Herr Meise, also der Gründer und Designer und der Unternehmer hinter Occhio, heute Occhio, früher hieß das Unternehmen AML, Axel Meise Licht. und zeigte mir sozusagen seinen Katalog und sein Portfolio. Und ich habe mir das so angeschaut und dann sagte er, ich brauche einen Katalog. So, das war unser erster Dialog beim ersten Kennenlernen. Und so wie ich bin, so wie du mich kennengelernt hast, ich bin ja immer ehrlich. Früher war ich schonungsloser, heute bin ich mittlerweile irgendwie
diplomatischer.
Also altersmilde, da bin ich noch weit entfernt. Ja. Naja, auf jeden Fall wirklich jung geblieben, habe ich damals gesagt, so, nee, das, was Sie brauchen, ist eine Marke. Und es war genau dieses Thema zwischen, ja, ich brauche einen Funktionsnutzen, ja, also ich brauche einen Katalog für meine Händler, sodass die einfach sehen, das Sortiment sehen können, die Preise sehen können, was halt sonst so braucht. Und ich habe da drauf geschaut und gesagt, was es nicht ist, ist es momentan, ist es ein Produkt, ist aber keine Marke. Und was wir erkannt haben, eigentlich wie so gemeinsam. Insofern finde ich das eine sehr schöne Entwicklung, also auch auf Magnon nochmal zurückzukommen. Ich habe diese Gabe, dass ich unglaublich schnell bin in dem, was ich entdecke. Also Qualitäten, die ich sehe, bin ich super schnell zu entwickeln. Ich kann mit Menschen zusammensitzen, die sprechen über ein Geschäftsmodell und dann weiß ich danach, ob es funktioniert oder nicht. Also ich gucke mir das an, ich kann dir sagen, oh, den brauchst du jetzt dazu oder jenen und das funktioniert dann. Also insofern, das ist eine Gabe, da bin ich total froh drüber, weil ich die anderen denken in der Grenze und sagen, es geht doch nicht, weil Doppelpunkt und diese Grenze kann ich ausschalten. Weil ich frage mich einfach, was wäre optimal. Und das spürt der andere. Der andere spürt also in diesem Moment diese Authentizität, die ich dabei habe und ich bin da überzeugt davon. Jetzt könnte es sein und ich weiß, ich riskiere es jedes Mal, dass der andere sagt, nein, ich brauche den Katalog. Ja. Dann gehe ich halt so irgendwann anders hin, weil ich will jetzt keine Marke, ich will jetzt erstmal nur einen Katalog. Übrigens, was er bekommen hat, er hat die Marke und den Katalog bekommen. Also ich bin nicht jemand, der sich da irgendwie dagegen stellt, sondern ich versuche sozusagen zu verstehen, was der andere wirklich an der Stelle wünscht, aber gleichzeitig ist er deshalb, kommt er zu mir, es hat ja einen Grund, dass wir uns begegnen und ich schätze, er will meine Expertise, ja, sonst macht das ja gar keinen Sinn, also versuche ich ihm das einfach erstmal offenherzig zu geben, also ob er es macht oder nicht, ist ja seine Entscheidung, aber ich versuche ihm erstmal meine beste Beratung zu geben, insofern Occhio und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, wir haben Kunden, die sind nicht einmal da, um eine Marke zu machen, sondern sie sind dauerhaft da, um sich zu entwickeln. Eine Marke ist nichts anderes, als wenn sie gut ist, ein Bewusstsein in eine Organisation zu bringen, was kumuliert in der Marke erlebbar wird. Ja, es geht um Bewusstsein, es geht um Verfeinerung. Du kannst irgendwie einen Schal kaufen oder du kannst Hermes kaufen. Das eine ist auch aus Wolle oder Kaschmir und ist vielleicht auch gut verarbeitet, vielleicht ähnlich verarbeitet. Aber das andere ist Hermes, das ist ja was ganz anderes. Es ist die Verfeinerung an sich und es geht nur um Verfeinerung im Leben, um sonst gar nichts. Sonst würden wir ja verrohen, was ja auch passiert heutzutage. Also es gibt ja auf der einen Seite eine Verfeinerung und auf der anderen Seite gibt es eine Verrohung. Also wir erleben beide Pendel, wir sind für die Verfeinerung da.
Und wir wissen ja, ein Hermes-Tuch zu kaufen, da kaufe ich ja kein Produkt. Ne, sondern ich kaufe eine Lebenseinstellung, ich kaufe ein Bild nach außen, ich kaufe ganz, ganz viele Emotionen. Und das haben wir ja gestern Abend bei Occhio.
Ja, ich belohne mich auch ganz anders. Es ist nicht nur ein Schal. Ja, ist ja auch eine Auszeichnung für mich selbst. Insofern, genau, und zu diesem Bund, um deine Frage abzuschließen, ist es so, wir arbeiten für Gaggenau zum Beispiel. Wir haben das Glück sozusagen für Axor, für Hans Grohe, für sehr viele im Bereich sozusagen alles, was Luxus ist und High Premium und vor allem eben sozusagen Marken, die aber auch mittelständische Unternehmen. Wir haben zum Beispiel, bevor KUKA an die Chinesen übergeben worden ist, haben wir die Marke KUKA gemacht. Industrie 4.0 ist einer der spannendsten Themen überhaupt gewesen. Und sowas zu begleiten und vor allem die Strategie zu schaffen mit One KUKA, das war diese Idee, die kam auch an der Stelle von uns. Und zu sehen, was ist die Alleinstellung von KUKA, das herauszuarbeiten und dann sozusagen das weiterzuentwickeln. Solche Dinge machen wir. Insofern hochspannend, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich mit der Industrie, mit Menschen, die die Verantwortung tragen, Dinge zu entwickeln und sie weiterzubringen.
Ich habe es natürlich mit einem Hintergedanken gefragt und der ist, dass es eigentlich eine total logische Konsequenz ist, was insbesondere bei dir persönlich daraus entstanden ist, dass das irgendwann dieses Mindset, diese Gedanken, diese Art und Weise an so ein Thema ranzugehen, dass du das überführt hast in eine Methode, die lehrbar ist, die, ja, ich möchte sagen, reproduzierbar ist, die man verstehen und beherzigen kann und nach der man vor allen Dingen auch leben kann, sowohl im Privaten. Ich habe ja im Anteaser von mir selbst erzählt, von meinem Beyond. Wie kam da der Schritt? Wann war war das erste Mal der Gedanke da, dass du gesagt hast, so, das ist eigentlich nicht nur für die handverlesenen Kunden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber für die dann doch letztendlich endliche Anzahl an Kunden, sondern ich will es eben tatsächlich auch groß machen, will es als Methode formulieren und entwickeln.
Es passiert ja immer so ganz viel sozusagen in deinem Leben. Und die Frage ist einfach, wie offen bist du für die Hinweise, die du bekommst? Also ich glaube weniger an dieses Thema des Zufalls, sondern es fällt dir zu im Sinne von, es wird an dich herangetragen und jetzt kannst du damit was machen. Und da gab es einige Momente. Der eine Moment war das Thema, dass ich festgestellt habe, wo ich gedacht habe, ich bin sozusagen auf dem Höhepunkt meiner Wünsche und Träume, weil ich hatte ja 2003 das erste Buch veröffentlicht, Branding Interface. Gespräche über Markenkommunikation von morgen und hatte insgesamt, ich glaube, 50 Experteninterviews geführt im Bereich, wo ist das Potenzial von Marke von morgen? So, und wir hatten damals einen eigenen Ansatz entwickelt und wir wollten wissen, was die Ansätze sind der großen Häuser, dieser Superexperten, die da draußen sind. Und wir wollten vor allem auch von den Markenunternehmen und Markenmanager wissen, sozusagen, was davon funktioniert und was nicht. Also damals schon ein wahnsinniges Forschungsprojekt neben unserem Aufbauarbeit, die wir gemacht haben. Also was wir sind proaktiv gestaltend. Also diese Werte, von denen du vorhin gehört hast, auf eure Frage sozusagen, was sind meine Kernwerte, sind auch diese Werte des Unternehmens. Wir sind proaktiv gestaltend und zwar bewusst. Und ich habe mich schon immer für das eingesetzt, wo Potenzialfelder sind. Also das, was mich interessiert, ist immer, wo ist das Potenzial? Was steckt eigentlich drin? Und darum hatte ich damals ein Gap gesehen zwischen Marke, Kommunikation und letzten Endes aber auch Mitarbeitende, weil ich glaube, dass die Mitarbeiter, die Marke in sich tragen, können auch die Geschichte der Marke besser erzählen. Also war unser Ansatz sozusagen den CI-Messenger, also der Markenbotschafter, der Mitarbeiter ist. Das war unser Ansatz. Wir wollten Marke und Mitarbeiter näher zusammenbringen. Ist heute auch der Ansatz. Also hieß das Tell the Loco. Und das war übrigens for Storytelling der Ansatz. Also wir bringen immer Dinge und danach schnappt sie jemand anders und macht sie danach groß. Aber Martin Erkaczynski ist auf jeden Fall, zumindest im deutschsprachigen Raum, sind wir Impulsgeber für Branchen. Das muss man wirklich sehen. Also insofern hatte ich damals, dann wurde ich vom Manager Magazin gefragt, so, weil die über das Buch geschrieben hatten, und was ist denn so der Traum, was ich denn gerne für eine Marke machen würde. Und dann habe ich damals erzählt, will man die Lufthansa neu machen, also weiterentwickeln eigentlich. Wenn du das schaffst, dann 2018 wirklich sozusagen den Himmel ein neues Blau zu schenken, indem du sozusagen die Möglichkeit hast, dieses Profil, diese Marke so grundsätzlich weiterzuentwickeln, dann weißt du sozusagen, den Zusammenhang zwischen dieser Intention und dieser, ich nenne das mal Ambition, die damals formuliert worden ist, und diesem Traum ist dann auch zu schaffen. Also habe ich gedacht, wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Und was war, ich war, nachdem ich in Frankfurt war und dann irgendwie auch diesen PR-Flug mitgemacht habe mit ganz vielen Leuten, unter anderem vielen Menschen, die Multiplikatoren sind, nach New York. Das war sozusagen der erste Flug sozusagen mit dieser Maschine. Also
wir sind jetzt im Jahr 2018.
Bis im Jahr 2018 habe ich gedacht, das müsste sozusagen mit der glücklichste Tag meines Lebens sein, beruflich gesetzt.
Jetzt kann nichts mehr kommen.
Ja, so, das war geil, super. Und was war? Es ist anders gekommen, als ich gedacht habe. Ich war leer. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum? Weil es war ja auch ein bisschen anstrengend davor und so. Ja, natürlich, aber es ist ja oft anstrengend, sondern ich war trotzdem irgendwie leer. Und
wie lange hat dieser Prozess gedauert bis 2018? Also wann habt ihr angefangen?
Also seit 2013 arbeiten wir für Sie und der Prozess davor, das war ja erstmal so ein super Geheimprojekt. Da musst du ja erstmal sozusagen sehr viel an diesem Stakeholder-Management machen. Ist es überhaupt nötig? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ja, das ist an der Stelle sozusagen eine große Entscheidung, weil es geht darum, in der Verantwortung auch zu sagen, wie können wir unser Investment rechtfertigen, wenn wir so einen Schritt machen? Brauchst du es wirklich? Ja, wird es über die nächsten Jahre einen Return on Invest schaffen? Ja oder nein? Insofern ist es schon, das Stakeholder-Management ist größer als die Arbeit selbst. Insofern, da sind wir geübt drin. Das, was ich immer in diesem Fall sage, ist, das ist ja was Außergewöhnliches, ja. Und außergewöhnliche Ergebnisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Also frage ich danach, ob denn sozusagen dann auch das Management bereit wäre, mitzuarbeiten. Also wir präsentieren nicht mit beim Management, sondern die sind Teil dieses Workstreams. Jetzt nicht so eingebunden wie die anderen operativen Teams, aber sie müssen dabei sein, sie müssen mitarbeiten. Es ist nicht so, mal präsentieren links und rechts, sondern mitarbeiten. Willst du es so oder so? Verantwortest du das oder das? Das musst du ja gestalten. Also Marke ist immer Chefsache. Das ist ja nicht Marketing, das ist Marke und darum Chefsache. Insofern ganz wichtig, 2018 auf der einen Seite zufrieden im Sinne von erreicht, aber auf der anderen Seite auch irgendwie leer. Und weil wir aber so auf dieser Überholspur waren, habe ich das irgendwie so 19, 20 so reingetragen und alles war am Aufbau noch größer werden und so. Und dann kommt ja irgendwie dieser Lockdown und
Corona.
Und wir hatten gerade sozusagen eine neue Airline gemacht für die Lufthansa-Gruppe. Und die wurde gerade präsentiert in Frankfurt.
Eine neue Marke, also quasi ein
eine neue Marke, die heißt heute Discover. Die ist bei uns im Projekt noch anders. Auf jeden Fall haben wir das innerhalb von 3 Monaten sozusagen mit einem ganz tollen Team irgendwie auf die Bahn gebracht. Also in einer unglaublichen Rekordzeit. Ich wurde Weihnachten angerufen, ob ich mir das zutrauen würde, mit meinem Team sozusagen innerhalb von 3 Monaten das hinzubekommen.
Weihnachten 19?
Mhm. Weihnachten 19. Und da musste ich irgendwie 20 Leute sozusagen neu aufstellen, zusätzlich zu unserem Kernteam. Und dann haben wir es hinbekommen und haben sozusagen etwas möglich gemacht, was fast unmöglich ist, so einen Sprint zu machen. Aber es war richtig toll, es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber dennoch, es war so alles nur immer nach vorne und dann macht es bumm. Und wir hatten zusätzlich sozusagen unsere Location hier bezogen. Die hatten wir ja auch in der gleichen Zeit ausgebaut, zwischen 17 und 18, also 1,5 Jahre Ausbau hier in diesen Räumlichkeiten. Es macht Klatsch. Ich sitze hier auf diesen Räumlichkeiten, 2400 Quadratmeter, also ziemlich groß. Und ich bin alleine und sitze da drüben sozusagen in der Beyond Academy und sitze vor dieser schwarzen Tafel. Das ist so ein Ding, was sozusagen irgendwie so 3,5 Meter oder 4 Meter breit ist und 2,5, 3 Meter hoch. Und habe mich gefragt, was ich eigentlich ins Leben bringen will. Weil irgendwie dieses, was hast du bisher gemacht, hat sich jetzt wirklich ausgefüllt oder fehlt da was in meinem Leben, was nicht gelebt wird? Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich eigentlich das Gleiche, was ich immer mache. Ich fange einfach erstmal bei dem an, wer wir sind. Wer ist denn Martin Kaczynski? Was ist denn unsere Vision? Aber also da die Vision hingeschrieben. Dann habe ich da die Mission hingeschrieben. Was ist denn eigentlich unsere Mission? Vielleicht ganz kurz zur Vision. Ich bin total überzeugt davon und darum ist es das größte und idealste Ziel, was ich verfolgen kann, ist die Balance herzustellen zwischen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Das ist das, was mich total antreibt. Und wenn man das hinschreibt, dann denkt man so, ja, wie sollen wir das denn machen? Wir sind eine holistische Markenberatung. Wie kann denn unser Beitrag sein? Ja, von uns verlangen sie sozusagen, dass die Marke funktioniert und alles richtig, dass sie also auf der einen Seite auf jeden Fall zur ökonomischen Zielsetzung beiträgt. Absolut, der Funktionsnutzen ist klar, aber wir haben doch die Idee der Verfeinerung. Also wir können ja noch mehr damit. Und dann habe ich sozusagen hingeschrieben, was ist eigentlich unsere Mission? Und diese Mission heißt einfach, ein neues Bewusstsein in die Wirtschaft zu bringen. Und wie machen wir das? Und dann schreibe ich sozusagen hin, mit unserer Methode Beyond, ja, schaffen wir hervorragende Ergebnisse und geben Impulse für eine nachhaltig bessere Welt. Also mit unserer Methode Beyond. Da stand die Methode Beyond. Dann waren wir bei der SAH. Die SAH ist eine große Stiftung, nicht so bekannt, aber es gehören ganz, ganz tolle Häuser dazu, unter anderem die EBS, European Business School, in Berlin, der SAH Campus, aber auch ganz viele Gesundheitseinrichtungen. Und die haben immerhin 18.000 Mitarbeiter, also nicht so klein. Mhm. Die sitzen in Heidelberg, haben einen ziemlich großen Campus und wir haben holistisch die ganze Markentransformation gestalten dürfen. Und wir fangen ja immer an mit unseren Workshops. Also es geht immer um das Thema, du musst es schaffen, sozusagen laut unserer Methode ein gemeinsames Zielbild zu erzeugen. Und dieses Zielbild ist nicht nur ein Zielbild, sondern du hast ein Buy-in. Du bist committed. Du verstehst, warum es dorthin muss. Und weil die SAH über 120 Geschäftsführer hat in den einzelnen Häusern, habe ich gesagt, okay, alle Geschäftsführer in dem Workshop, 2 Tage. Also außergewöhnliches Ergebnis erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Da bin ich mir treu. Mhm. Warum? Weil wenn jemand sagt, komm, lass es uns schön machen, SAH hat viele Designpreise gewonnen, tolle Marke, Riesending mittlerweile und so. Aber das ist ja eine Haltung, die musst du verkörpern. Also habe ich gesagt, ich würde vorschlagen, dass wir immer Workshops machen, die heißen 15 bis 20 Menschen, mehr nicht, sonst ist mehr Shop und weniger Work. Und 15 maximal, am liebsten habe ich sozusagen eher 8 bis 12, kannst du noch viel intensiver arbeiten. Und es waren lauter Geschäftsführer bzw. Menschen, die es verantworten. Also von Professoren, die haben ganz viele Professoren und ganz viele sozusagen auf der anderen Seite medizinische Professoren, Doktoren. Und mit dieser Zielgruppe zu arbeiten, ist prinzipiell nicht einfach. Also einen Lehrer zu belehren ist schwierig. Ja, also darfst du nicht belehren, aber du musst sozusagen trotzdem so stabil im Sattel sein, weil die nehmen dich auch auseinander. Und da hatte ich ein Erlebnis, was total spannend war. Ich nenne das ein Saulus-Paulus-Effekt. Also hatten wir einen Workshop, der ging immer 2 Tage mit Geschäftsführern aus allen Bereichen. Unter anderem hatten wir einen wirklich starken Teilnehmer. Und das ist jemand, der sozusagen was ganz Besonderes tut. Der hat die beliebteste Fernhochschule sozusagen in Folge gebaut. Ich glaube, jetzt ist sie zum 7. oder 8. Jahr die beliebteste Mobile University Deutschlands. Nicht gewählt von irgendjemand, sondern von den Studierenden. Also ist schon was wert. Die SAH Mobile University. Und damals hat Professor Dr. Ottmar Schneck die Mobile University als Rektor geführt. Und der saß da drin und dann kam sozusagen es zu einem kurzen Schlagabtausch zwischen uns. Und der war aber sehr wertvoll. Warum? Weil wir haben uns als Menschen gesehen und kennengelernt. Er hatte sich unterhalten mit einem der anderen Teilnehmenden und währenddessen haben 2 Kollegen von ihm über herzlich und einfühlsam, also ein Markenwertepaar, gesprochen. Woran erkennt man herzlich und einfühlsam in der Ausprägung der Empathie im täglichen Handeln? So, und die hatten was vorbereitet und haben da sozusagen ihr Bestes gegeben und währenddessen hat sich Herr Schneck unterhalten. Und dann habe ich gesagt, stopp, wollen wir mal kurz eine Pause machen, Herr Schneck, ist das nicht interessant für Sie? Der hatte dann geraunt, so in der Art, darf man sich nicht mal kurz unterhalten? Sage ich, ja, darf man sich schon, aber der Punkt ist sozusagen, dass wir den Kollegen und Kolleginnen da gerade was vorbereitet haben und die Frage ist, ob das empathisch ist. Und er guckt mich so an und dann sage ich zum Kollegen, wir können ja mal nachfragen.
Puh. Sie sind nach wie vor Kunde von euch, so viel darf ich verraten.
Und die sind nach und wir sind sozusagen näher denn je. Warum? Weil am Schluss ist es das, zu glauben, man könnte wirklich sozusagen etwas transformieren ohne diese Bewusstseinsveränderung. Das ist nicht möglich. Das ist absurd. Und was ich so großartig finde an dieser Begegnung war, ein wunderbarer Mensch. Ottmar Schneck ist einer der Menschen, die ich unglaublich schätze. Er hat mir auch unter anderem geholfen mit dem Buch. Er hat mich bestärkt sozusagen in dieses Buch. Er hat es gelesen, er hat gesagt, du, das musst du rausbringen. Das ist jemand, der jetzt hier steht. Also insofern erzähle ich eigentlich mittlerweile von einem wirklich geschätzten Mensch. Ja, der schreibt hier sozusagen über mich, also mit Klappentext. Und wir sitzen abends am Abendessen und jetzt die Größe dieses Menschen, um sie zu spiegeln, ist, der hat gesagt, also ich habe gedacht, das ist so eine Marketingveranstaltung und hatte eigentlich sozusagen auch von der Haltung her, jetzt nach Heidelberg kommen, jeder hat von uns genügend Arbeit. Ich habe so viel auf dem Tisch. 2 Tage rauszuschneiden, das ist erstmal viel. Aber ich habe total Respekt davor, was ihr macht. Und ich habe verstanden, was es bedeutet. Also, wenn Werte zur gelebten Wertschöpfung werden, weil wir uns danach verhalten, dann verändert sich alles. Und das ist das neue Bewusstsein, was ich in die Wirtschaft bringen möchte. Also sagte er zu mir, du sag mal, damals waren wir noch bei Sie, Herr Martin, haben Sie denn diese Methode, das, was wir jetzt erlebt haben von der Didaktik, haben Sie das schon mal sozusagen an der Hochschule, ist es EU zertifiziert an der Hochschule? Also der Impuls kam von ihm, darum ist es ja wunderschön, diese Begegnungen, die anscheinend zufällig sind, sind ja an der Stelle alles Hilfestellungen in unserem Leben. Wir müssen sie ja nur wahrnehmen. Und dieser Anlass, dieser Impuls, und ja, wir hatten sozusagen Teile von dieser Beyond-Methode ja schon angewandt, die haben wir schon immer gemacht. Aber dieses Verfeinern und daraus dieses Gesamtsystem zu schaffen, war eigentlich der Impuls von ihm, der gesagt hat, wollen Sie nicht das in die Lehre bringen? Wollen wir nicht sozusagen etwas schaffen miteinander, was wir dann eben auch Studierenden eben sozusagen angedeihen lassen können, indem wir einfach sagen, wir bauen es auf, dass wertebasierte Unternehmensführung, also wertebasierte Markenführung und Unternehmensführung ein neuer Standard wird. Dieser Dialog und dieser Austausch und diese, nein, Sie brauchen keinen Katalog, Sie brauchen eine Marke. Moment, was in diesem Fall war, entschuldigen Sie mal, wir sprechen gerade über Empathie. Ist es interessant für Sie, ja oder nein? Dieser Moment des Authentischen in seiner Wahrheit sein ist einer meiner Wirkungsmomente, warum ich sage, ich kann Menschen und Situationen in einem Moment entwickeln, weil das ist mein Moment. Da bin ich mit meiner inneren Wahrheit verbunden, da bleibe ich mir selber treu. Und das machen viel zu wenige, ehrlich gesagt. Insofern, das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen das weiterentwickeln und dann eben mit mit Corona gab es ja diese Pause und so. Und dann habe ich gedacht, das ist das Wichtigste, was du jetzt zu tun hast, nämlich dieses neue Bewusstsein zu etablieren. Und dieses neue Bewusstsein geht los, dass du es auch machst, dass du einen akademischen Anspruch hast, dass du sozusagen einen Verweis hast mit ganz vielen Quellen, um auch sicherzustellen, dass das, was du behauptest, irgendwie tragfähig ist. Weil die Menschen, die sich heute entscheiden, die übernehmen ja das Risiko der Verantwortung, indem sie sagen, wir machen das oder wir machen das nicht. Und du musst denen sozusagen die Brücke bauen, warum sie es machen sollen. Insofern, wenn heutzutage zu mir jemand sagt, das ist Esoterik, sage ich zu ihm, wirklich? Haben Sie mal recherchiert? Ich glaube kaum. So, und darum, das ist vielleicht der Moment, warum wir angefangen haben, das niederzuschreiben und daraus einen Standard zu bauen. Jetzt mittlerweile gibt es 2 Zertifikate dazu. Das eine heißt Corporate Brand Management auf Basis der Beyond-Methoden und das andere ist werteorientierte Unternehmensführung. Das ist absolut mein Kernthema, um dieses neue Bewusstsein in die Wirtschaft zu bringen.
Jetzt habt ihr die Methoden tatsächlich eher zu Papier gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein wunderbares Buch ist entstanden. Der Waschzettel von dem Buch sagt, als Genres habt ihr für das Buch die Themen Leadership Coaching, Erfolgsratgeber, Motivation und Inspiration, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Sinnsuche und Bewusstsein gewählt. Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, geht man in eine Buchhandlung, steht euer Buch jetzt unter diesen Begrifflichkeiten nicht so ganz alleine da. Da gibt es sicherlich so den ein oder anderen laufenden Dezimeter an weiteren Büchern. Was unterscheidet euer Buch von den anderen Büchern in diesen Genres?
Ich bin eigentlich mittlerweile raus aus diesen permanenten Vergleichen, weil ich finde, dieses Vergleichen führt nicht wirklich weiter. Insofern ist die Einordnung, die du vorgelesen hast, sicherlich hat es mit diesen Themen zu tun. Ja, und das, was ich eigentlich so schön und so wichtig finde, ist, es ist etwas, was so ganz authentisch einer Beobachtung von vielen, vielen Jahrzehnten jetzt entspricht. Nicht zuletzt angefangen von meinem Leben, wie ich meine Andersartigkeit entdeckt habe oder die Möglichkeit hatte, meine Andersartigkeit zu entdecken und zu reflektieren und gemerkt habe, das ist ja nicht ein Bug, sondern das ist ja an der Stelle sozusagen etwas, was ein Riesenpotenzial darstellt. Und dann irgendwie sozusagen zusammen mit meinen Werten und mit der Art sozusagen, was ich lernen durfte und auch mit welchen Menschen ich zusammenkommen durfte im Leben, ein sehr, sehr authentischer Wegbereiter sein kann und nicht ein Ratgeber, sondern Wegbereiter sein kann, wirklich in dieses große Kraftfeld wieder einzusteigen. Und ich kenne viele Dinge, die sozusagen Start with Why, das große Warum. Es gibt viele Purpose-Bücher, es gibt viele Motivationsbücher. Es gibt es alles. Aber was es nicht gibt, ist in dieser Form sozusagen ein zusammenhängendes, wirklich wirkungsvolles System, was erstmal, ohne dass wir irgendwie sozusagen von so einer Selbstoptimierung sprechen, sondern erstmal jedem Menschen zusprechen, dass er etwas in sich trägt, was gelebt werden möchte. Raus aus dieser Idee von Erwartungen, die von außen sozusagen an dich getragen werden, zu erfüllen. Wir sind alle sozusagen in diesem Erfüllungsspiel. Wir messen uns permanent gegenseitig, sondern einfach dir zuruft, dass der einzige Index, mit dem du dich zu vergleichen hast, dein Tag davor war. Sonst gibt es keinen anderen. Und das finde ich irgendwie, das ist das Besondere an diesem Buch, also ein wirklich sinnhafter Ansatz, rauszugehen aus dieser permanenten Selbstoptimiererei rein in das wahre Leben, wo man einfach nur sich selbst sein darf und damit automatisch sein Potenzial nützt. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Du sagst ja, dass ein Kernthema bei dir ist ja dieses Thema Andersartigkeit bzw. Einzigartigkeit. Kannst du die beiden Begrifflichkeiten mal in Relation setzen? Andersartigkeit würde ich per se erstmal eher negativ konnotiert beschreiben. Einzigartigkeit eigentlich genau das Gegenteil, sehr positiv. Und wo spielt das eine Rolle in der Systematik, in der Methode? Wofür ist das, warum ist das wichtig?
Ja, das Interessante ist ja an der Stelle sozusagen, dass andersartig und einzigartig ja die unterschiedlichen Seiten der gleichen Medaille sind. Du kannst nicht einzigartig sein, wenn du nicht anders bist. Jetzt will jeder einzigartig sein, aber er will nicht anders sein. Und jetzt ist er bereits im Zielkonflikt. Und darum, weil wir einzigartig sein wollen, machen wir dann eben sozusagen diese Bucketlist und so, und dann schreiben wir noch verrücktere Sachen drauf im Leben. Ja, warum? Weil das Leben sozusagen so langweilig geworden ist, dass man jetzt sich maximal sozusagen von außen nochmal, hey, war das, was ich mir vorgenommen habe, chinesische Mauer und ja, 25 Tage überqueren und so, whatever, ja. Was da draufsteht. Es hat ganz viel mit dem Thema zu tun, wir suchen das Besondere in unserem Leben, wir suchen den Reiz, das Salz in der Suppe, wir suchen sozusagen irgendwie den Sprung sozusagen von der Brücke 300 Meter, um dann zu sagen, ich hab's gemacht, so, ich hab's getan, steht auf meiner Bucketlist, musste ich unbedingt noch machen, ich bin der Größte, ich bin der Schönste und überhaupt, das habe ich mir gegönnt, ja wunderbar, ich habe nichts dagegen, ja, habe auch ein paar Themen vielleicht drauf, aber ehrlich gesagt, warum immer alles sozusagen in die Zukunft schieben, wenn das Gute ist so nah? Und das Gute ist erstmal, unsere Andersartigkeit zu erkennen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass sie total anders sind. Also genetisch sind wir nahezu ähnlich, 100%, ja, nahezu. Aber es gibt ja trotzdem was in uns, was euch von mir unterscheidet. Und ihr unterscheidet euch auch, oder? Vielfalt ist sozusagen der Ausdruck der Intelligenz der Schöpfung. Und diese Vielfalt erstmal zu erkennen, ich meine, wir reden über Diversität, dann sage ich, worüber reden wir eigentlich? Was meinen wir jetzt damit? Ja, Toleranz oder was ist denn das Thema? Also geht ja davon aus, dass jeder schon mal irgendwie per se anders sein darf, oder nicht? Das Spannende ist, es spricht niemand so an, weil andersartig klingt ja so, wie wenn du irgendwie Paria wärst, also irgendwie zufälligerweise irgendeine Krankheit hast, die ansteckend sein könnte. Gegebenenfalls ist sie das. Aber es ist eine ganz gute Geschichte. Sie ist etwas anders als der andere. Und darum steht ja bereits im Orakel von Delphi, und ich halte immer sehr viel davon, dass man einen geschichtlichen Zugang hat im Leben, um einfach zu lernen, zu lesen, über was sich Kulturen früher schon Gedanken gemacht haben. Da gibt es ja das Orakel von Delphi. Orakel, schon allein der Name, ist ein bisschen spooky. Auf jeden Fall steht ja drauf sozusagen oder soll drauf gestanden haben, Knoti Seaton. Und das heißt, erkenne dich selbst. Also nicht den anderen, sondern erstmal erkenne dich selbst. Mich selbst zu erkennen, ist erstmal zu akzeptieren, so ich bin etwas anders als der andere und da steckt aber auch was drin. Also da gibt es einen Erkenntnismoment und für diesen Erkenntnismoment ist es erstmal völlig okay, den Teil von sich anzuschauen, den der andere nicht hat. Ich meine nicht den Teil, mit dem wir sozusagen alle ähnlich unterwegs sind, sondern auch der Teil, der mich in meiner Form, mit meiner unendlichen Kreativität, mit meiner Fantasie, mit meiner holistischen Art und Weise erkennen lässt, dass es nicht ein Bug ist, sondern dass es mir aus mir heraus, in mir heraus, aus mir heraus sozusagen gelebt werden möchte. Und das ist das Yond. Und dieses Yon zu erkennen, ist also die erste Form in dieser Beyond-Methode. Dieses Yon zu erkennen ist die erste Form, die heißt, deine Gabe, deine Bestimmung, die da drin als Geschenk sozusagen hinterlegt ist, diese erstmal zu erkennen. Ach, das ist es. Manche Menschen denken, das reicht nicht. Reicht es aus? Und dann sind sie schon wieder im Vergleich. Der andere hat sicher eine geilere Geschichte. Der hat ein fetteres Yon gefunden. Oh, schon sind sie wieder dabei. Aber so ist es Yon.
Mir sind viele Sätze im Buch aufgefallen, aber ein Satz, und das verbindet das, was du gerade gesagt hast, also auch nochmal mit dem geschichtlichen Aspekt. Jeder Mensch hat seine persönliche Bestimmung, die ihn von allen anderen unterscheidet, hast du geschrieben. Und nimmst aber zusätzlich darauf Bezug, dass das ja schon in Grundsätzen, auch in der alten indischen Philosophie wiederzufinden ist. Uralte Weisheiten, viele grundlegende Gedanken gibt es dort schon, die diesen Ansatz eben halt auch bestätigen. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist alles schon in ganz vielen Kulturen seit langer, langer Zeit verhaftet. Warum haben wir als Individuen das immer noch nicht gelernt? Warum sind wir immer noch so lost?
Ich glaube, dass jede Zeit sozusagen ihre Kultur hat. Oder anders, dass die Kultur die Zeit bestimmt. Vielleicht auch beides, nehmen Einfluss darauf. Und dass sozusagen unterschiedliche auch Entwicklungszyklen sozusagen unterschiedliche Kulturen erfordern, beziehungsweise Menschen und Skills auch erfordern. Und darum treten Dinge auf einmal hervor, die davor sozusagen noch nicht so uns bewusst waren oder auch noch nicht an der Stelle geschult waren, noch nicht strukturell, systemisch sozusagen hinterlegt sind. Aber die Anforderungen sozusagen des nächsten Evolutions- oder Wachstumssprungs sozusagen damit einhergeht. Und auf einmal sind Dinge, die früher klar waren, einfach nicht mehr en vogue. Wenn man sich überlegt, dass die Naturmedizin ja früher die Medizin war, na, es gab ja keine Alternative, dann hat sozusagen die Schulmedizin übernommen und heutzutage nimmt wieder die Naturmedizin oder Komplementärmedizin Einfluss auf den Rest. Insofern, es wird immer ganzheitlicher. Das, was wir erleben, ist, heutzutage in der Wissenschaft sind sie sich einig, dass es immer ganzheitlicher wird. Wir schauen viel mehr auf die Bezüge zueinander, die Einflussfaktoren zueinander. Die Menschen verstehen schon langsam, dass eigentlich sozusagen an der Ursächlichkeit viel mehr geguckt wird. Ja, was sind die äußeren Einflussfaktoren, dass sich etwas verändert? Also man geht nicht nur zum Beispiel auf das Thema das Symptom, die Krankheit, sondern man sagt, okay, aber was hat das vielleicht sogar verursacht, ausgelöst, gemacht? Insofern, das sind also Faktoren, die tauchen auf und sie sind wie so Zyklen, die dann wiederkehren. Und ich glaube, das ist das, was ich versuche, ist, es gab schon so viele gute Ansätze in dieser Welt. Warum haben wir das nicht als schlaue Menschen irgendwie alles genützt? Dann müssten wir doch heute schon 3.000, 4.000 Jahre voran sein. Aber es scheint so, wie wenn die Dinge sozusagen verschütt gegangen sind und wieder auftauchen. Und das sind die Phänomene, die wir entdecken. Diese Phänomene, die wieder kommen. Und insofern, wir kommen jetzt auch in der Zeit, wo auf einmal viel mehr zugelassen wird. Ja, diese Zeit wird es kommen. So, wir merken irgendwie, okay, das, was wir bisher hatten, war gut, hat vor allem diesen Wohlstand geschaffen, in dem wir leben. Insofern dürfen wir da alle dankbar sein. Aber wir sind auch ein Stück weit am Ende eines Zyklus angekommen. Also irgendwas muss passieren. Ja? Und du merkst ja auch sozusagen, dass momentan diese Kräfte wirklich aneinander zerren. Die Erneuerung möchte da sein, aber gleichzeitig die Bewahrung möchte irgendwie nur am Ruder bleiben. Und dieses Hin und Her, das ist das, was wir gerade erleben. Und das ist die Unruhe, die wir gerade haben. Insofern glaube ich, um deine Frage zu beantworten, es sind Phänomene, die wieder auftauchen, die wieder neu auftauchen und wieder in neue Bedeutung gekommen in dieser Zeit.
Okay. Das heißt aber, dass du eigentlich die Hoffnung hast, ich muss da eben so ein bisschen schmunzeln, als du über das Thema Einzigartigkeit gesprochen hast, wo ich dachte, na, wenn man sich die Jugendlichen heute anschaut, die auf Instagram oder TikTok rumscrollen und eigentlich versuchen, sich in eine Vergleichbarkeit ja viel mehr zu bringen oder es so zu machen, wie es andere machen. Also die eigentlich komplett weggehen von diesem Thema. Und da sind wir jetzt eigentlich, ne, deswegen freue ich mich, dass du das so positiv siehst. Und da sind wir genau eigentlich bei diesem Thema Future Skills. Also wir reden ja über die Zukunft, was man da entwickeln kann und sollte, um eben gut in diese Zukunft zu kommen. Und darf ich das so verstehen, dass du sagst, das ist für unsere Gesellschaft gut, wenn wir entdecken, dass die Einzigartigkeit eine höhere Wertigkeit hat als die Beliebigkeit und Vergleichbarkeit und sich gleich zu machen?
Warum ich immer mit dem Thema Andersartigkeit beginne und dann erst auf Einzigartigkeit komme, ist, ich beginne deshalb mit dieser Andersartigkeit, weil ich erstmal versuche klarzumachen, dass das was Sensibles ist und dass es eine Gabe ist und dass es ein Geschenk ist und dass es eine tiefe Reflexion braucht, was das ist. Und dass es ein Bewusstsein dafür braucht, um sie überhaupt zu entdecken. Wer sie nicht gefunden hat und sofort einzigartig sein will, der kann in der Hybris sozusagen enden. Insofern ist das nicht der Weg, den ich mit Beyond beschreibe, sondern es ist der Weg sozusagen zu erkennen, dass wir alle etwas in uns tragen, was nicht nur für uns selbst wichtig ist, sondern für die Gemeinschaft. Wir können also durch unser Leben etwas hervorbringen, mit unserer Lebenszeit etwas bewirken, was größer ist als wir selbst. Also insofern sind uns diese Einflussfaktoren, die wir haben durch unsere Gabe, die wir haben sozusagen durch diese Andersartigkeit, was es eigentlich alles auslösen kann, sind uns gar nicht bewusst. Wir können gar nicht exponentiell denken. Unser menschliches Gehirn ist nicht in der Lage, das zu denken, es sei denn, du hast Fantasie. Sonst kannst du überhaupt nicht exponentiell denken. Und darum, diese wunderbare Gabe, die wir haben, hat auch eine Verantwortung. Und darum beginne ich immer mit dieser Andersartigkeit, die als Gabe gegeben ist, die eigentlich, wenn wir uns darauf verlassen, der Nordstern sein kann, aus dem wir heraus leben. Und dann aus dieser Gabe zu geben, also weiterzugeben, großzügig zu sein, aus dieser wunderbaren Fülle zu schöpfen, das ist dieser Ansatz, die dann das Leben einzigartig macht.
Damit sind wir eigentlich auch genau in dem innersten Kern auch des Buches Lebenssinn statt Lebenslauf und im innersten Kern deiner Methode und letztendlich auch aus unserer beider Sicht, Christians und meiner Sicht, im innersten Kern dessen, was wir dafür mitnehmen zum Thema Future Skills. Weil wenn man diese Fähigkeit erlangt, ist man ja gerüstet für die Zukunft. Kann man das so sagen?
Man ist gerüstet. Warum? Weil du hast an der Stelle idealerweise Kontakt aufgenommen, Beziehung aufgenommen zu deinem inneren Kern. Insofern, ja.
Ich fand das ganz gut, Peter, du hast das ja auch in Punkten schon angesprochen. Also wie ich finde, ein wunderbarer weiterer Satz aus dem Buch lautet, Beyond kann die Welt verändern und für den Einzelnen und für uns alle.
Ja.
Ne? Also gar nicht jetzt nochmal zu sehen, irgendwie ich arbeite, wenn ich mit der Methode arbeite, nur an mir selbst, sondern ich habe ja das Potenzial, von einer Gabe zum Geben zu kommen. Und wenn wir das dann eben halt auch weiterdenken, ist ja die Frage, okay, ich habe das jetzt durchbrochen, ich habe von meiner Andersartigkeit, bin ich zu meiner Einzigartigkeit gekommen, habe mein Yond entdeckt. Weiß auch, dass ich mit dem Begriff Be eben halt auch das Potenzial habe, daran zu arbeiten, damit zu wirken. Was sind denn aus deiner Sicht die weiteren Schritte dann, das einzusetzen, um einer positiven und lebenswerten Welt zu arbeiten? Also wie kommen wir denn dann den Schritt weiter, wenn wir diesen ersten wichtigen Schritt mit der Methode dann gegangen sind?
Ich verstehe sozusagen eure Absicht und die Absicht ist gut. Welche Fähigkeiten brauchen wir für die Zukunft? Absolut richtige Frage. Aber auch sozusagen nochmal zu dieser Brücke zu kommen, zu diesem Yond und was du daraus letzten Endes erwirken kannst. Und vielleicht ist es an der Stelle die Kombination. Ich hatte nur gedacht, oder das, was sozusagen dieser Moment war, wo ich gedacht habe, nicht mehr außen orientieren. Und das hat eben was mit Skills zu tun. Mhm. Welche Skills sind zukunftsfähig im Sinne von etwas zu überwinden? Und die erste Überwindung ist das Thema, diese Andersartigkeit anzuerkennen. Und sie erstmal als wertig zu entdecken. Das ist schon mal eine Überwindung, weil das setzt ja voraus, dass man an der Stelle auch annimmt oder liebt, was man mitbringt. Und das ist bereits eine Überwindung, weil es ist ja viel einfacher sozusagen zu sagen, ich habe in Mathe eine 1 und es wird anerkannt, weil das von außen geachtet wird, als zu sagen, ich bin jemand, der Menschen eine Brücke baut, in eine echte Beziehung zu kommen, wie du es vorhin gesagt hast. Ist es jetzt so viel wert wie die 1 in Mathematik oder nicht? Und allein erstmal das anzuerkennen, ist diese erste Überwindung.
Ganz klar.
So, und jetzt aus der zweiten Überwindung ist, angenommen, ich habe es anerkannt, dann zu wirken, also meine Lebensenergie dafür zu nutzen, meine Zeit. Und zwar nicht ein bisschen, nicht so ein bisschen nach Feierabend, sondern idealerweise deine Lebenszeit zu nutzen, um das zu machen. Und wir sagen immer danach, wenn wir Menschen, die wir alle kennen, die lebensverändernd waren, die ganze Industrien entwickelt haben, ganze Kulturen geschaffen haben, aus denen sozusagen die Moderne entstanden ist, also auch jetzt wieder KI zum Beispiel entsteht, sind immer Menschen, die grenzenlos etwas erstmal denken können. Die halten sich nicht an das, was da gerade in der Umgebung ist. Und in diesem Moment bist du ziemlich alleine, weil du hast da nicht sofort Applaus. Die Einzelmathematik gibt sofort Applaus. Aber dieses an der Wand zu klettern, wo du alleine bist, wo es auch mal ziemlich kalt sein kann, das gibt keinen Applaus. Da wirst du oft for the crazy ones. For the crazy ones ist der Aufruf, diese Andersartigkeit mit Lebensenergie zu versorgen. Das heißt, zur Hauptsache zu machen. Also wie schaffst du es dann, zu dieser Andersartigkeit so zu stehen, dass du daraus dein Lebensprogramm machst? Das heißt, dieses Be ist die zweite Liebe, die zweite Überwindung. Du brauchst diese Überwindung. Und dieses Einstehen ist eine so wichtige, dieses Einstehen, dieses da dranbleiben, diesen Mut und diesen Muskel zu haben, gegen alle Widerstände bereit zu sein, es einzusetzen, es zu überwinden. Daraus entsteht dann etwas, was weltverändernd ist. Und daraus, wenn du das dann kombinierst mit vielen Skills, dann kannst du sozusagen alles noch optimieren und verbessern. Aber das ist die Grundlage dafür, das zu tun. Und diese Stimmigkeit, diese Resonanz, dieses Resonieren, dieses was spüren wir in der Gegenwart des anderen Menschen, ist für mich etwas, eine extrem wichtige Fähigkeit, die wir dafür brauchen. Wieder unsere ureigenste menschliche Intelligenz, die viel höher ist, wirklich zu nutzen und das gesamte Repertoire abzurufen. Wir haben Intuition. Es gibt bisher keinen Wertekanon, wo als Wert, also was in den meisten drinsteht, ist sowas wie Exzellenz oder Innovation oder vielleicht sowas wie Progressivität oder vielleicht Qualität oder vertrauensvoll oder Kompetenz. Alles richtig, aber es gibt keinen Wertekanon, wo Intuition draufsteht. Wie leben wir Intuition? Und ich weiß, dass es kommt. Das ist nämlich die neue Zeit. Und steht kein Wertekanon, wo drin steht, ein Kern wäre fantasievoll. Kenne ich nicht. Jetzt stellt euch mal vor, aus diesen Werten wird sozusagen die neue Zeit geschaffen, die neue Industrie geschaffen. Für mich ist also an der Stelle sozusagen diese Überwindung, wieder Neues zuzulassen, oft zu sein, seinem Gefühl zu vertrauen, in Resonanz zu sein mit dem, was man wahrnimmt und das nicht zu verdrängen und zu sagen, der Kopf hat was anderes gesagt und da spricht er auch niemand anderes mit. Das wieder zuzulassen, das auf den Tisch zu bringen, das sozusagen genauso wertvoll zu begreifen als genauso das, was uns da begegnet in diesem Lebenslauf. Da steht doch alles schwarz auf weiß, da kann ich so ein paar Leute anrufen, ist es so und tun wir auch. Bisschen überprüfen und so, sondern Dinge wieder zuzulassen, die bisher nicht sozusagen so salonfähig sind und die ganz stark mit dieser hohen menschlichen Intelligenz zu tun hat, die sehr umfassend ist. Das zuzulassen, das ist, glaube ich, etwas, was für mich eine Voraussetzung ist, um eben sein Yond wirklich zu leben, und zwar in allen Facetten, die es gibt.
Ja, das ist ja auch gut. Wir haben immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir über Future Skills sprechen, dann kommt so etwas wie, man muss programmieren können oder die KI verstehen können oder so trockene, sicherlich auch wichtige, aber trockene fachliche Kompetenzen. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, eine der Future Skills, der Fähigkeiten ist es, zu überwinden, dabei zu bleiben, vielleicht auch diese Resilienz zu haben, da wirklich dabei zu bleiben und zu sagen, so komm her, das wird gut, wir machen jetzt mal den Schritt weiter und auch wenn es Kritikerinnen und Kritiker gibt, trotzdem bleiben wir dabei, kann das ja natürlich eben halt auch tatsächlich ein Future Skill sein. Mhm. Stefan, wollen wir unsere drei einheitlichen Abschlussfragen tatsächlich machen? Was meinst du?
Sehr gerne.
Wir haben ganz viel in die Zukunft geschaut heute, also Zukunft von Menschen, die mit eurer Methode ihr Yond finden und mit dem Be eben halt auch weitergehen können. Peter, für dich ganz persönlich, bist du zukunftszuversichtlich? Und wenn ja, was macht dich zukunftszuversichtlich?
Also, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind schon ein Stück weit gerade am Scheideweg. Also es zerren sozusagen die unterschiedlichen Kräfte, das merken wir. Etwas Neues will hervorgebracht werden und das Alte will nicht loslassen. Es ist das Bewahrende, was ja meistens sozusagen dann auch mit der Kultur zusammenhängt und mit der Art und Weise, wie wir bisher sozusagen auch vieles erreicht haben. Insofern alles nachvollziehbar und wir natürlich als Menschen auch uns gerne der Gewohnheit hingeben. Das ist normal, aber was ich weiß, ist auch an der Stelle, wenn eine kritische Masse erreicht ist, die über 10% ist, dann passiert sozusagen der Sprung und ich glaube an diesen Sprung. Insofern bin ich deshalb zuversichtlich, weil ich zu diesen 10% mich zähle und alle meine Kraft dafür einbringe, um dieses neue Bewusstsein zu etablieren, weil ich glaube, dass wir Menschen so viel schönes Potenzial haben, wir Teil dieser Natur sind und über eine schöpferische Kraft verfügen, die uns in der Zukunft weisen wird. Also ja.
Wen sollten wir deiner Meinung nach als Gast in unseren Podcast einladen zum Thema Future Skills?
Also ich hatte diese Woche einen Podcast mit Frau Dr. Mariana Bozesan. Das ist absolut sozusagen für mich eine Koryphäe, wenn es darum geht, über die Zukunft zu sprechen, weil sie kommt aus der Informatik, hat dann als einer der ersten Menschen KI studiert, künstliche Intelligenz. Sie war international unterwegs und hat dann noch unter anderem Psychologie studiert und auch den Doktor gemacht. Und was mich da so begeistert ist, sie kann komplett integriert denken und sie kann sehr weit denken. Und sie bringt eine wunderbare Offenheit an den Tisch, die so viele junge Menschen oder auch Menschen inspirieren darf, erstmal ganz vieles zuzulassen und nicht irgendwie sozusagen in Grenzen zu denken, sondern eben in der Fülle und aus dieser Fülle auch integriert sozusagen holistisch zu wirken. Großartig, die Frau.
Das ist notiert.
Also ganz lieben Dank für den Tipp. Wir nehmen mal das böse Wort Future Skills weg, aber trotzdem irgendwo Fähigkeiten, die wir als Menschen brauchen. Drei Fähigkeiten, wo du sagst, nehmt das mal mit für die Zukunft, dann wird das alles gut.
Also Authentizität ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Warum? Weil wir sind heute mehr denn je gefordert, Echtheit zu erkennen. Die künstliche Intelligenz, die sozusagen mit einer unglaublichen Macht Dinge steuern kann, also skalieren kann in jeglicher Form, kann Dinge so schnell hervorbringen, dass wir Menschen zum Teil nicht mehr unterscheiden können, ist es echt oder ist es unecht. Hat es der eine jetzt gesagt oder nicht? Oder ist es jetzt irgendwie eine KI-Fantasie? Und das heißt, wir sind jetzt schon gefordert, und das ist das, was viele Menschen sagen, die Dinge auf Echtheit zu prüfen. Wir werden, genauso wie das in die eine Richtung geht, sozusagen eine Gegenbewegung erleben, das ist meistens bei den großen Trends so. Und das heißt, die Echtheit, die Sinnlichkeit und das Gespür und letzten Endes auch die Beziehung zueinander, die menschliche Beziehung, werden auf der anderen Seite sozusagen die Gegenbewegung sein. Und Authentizität hat damit was zu tun, und es hat viel mit dem Thema Integrität auch zu tun, also ein Wert, den ich sehr mag, weil integer zu sein heißt erstmal zu sich selbst auch zu stehen, sonst kann man ja nicht zu anderen stehen. Und das hat wiederum mit dieser Authentizität zu tun. Authentisch zu sein heißt ja, aus diesem Wesenskern heraus wirklich zu leben. Den Wesenskern an die Rolle des Steuers zu lassen, deinen Kern an der Steuer zu lassen und nicht irgendjemand anderen, also irgendwelche von außen sozusagen angedachte Größen, die dein Leben bestimmen. Das kann es ja nicht sein. Und das hat ganz viel mit dem Thema Authentizität zu tun und damit eben auch mit der Idee von Selbstwirksamkeit. Authentisch zu sein, wissen wir heute, dass es eine extrem hohe Glaubwürdigkeit hat und das wiederum sozusagen sicherstellt, dass wir durch die Glaubwürdigkeit Vertrauen bekommen. Und wenn wir authentisch aus uns selbst heraus handeln, sind wir automatisch wirksamer. Ja, wenn du eine Rolle von jemand anderem spielst, dann ist es halt nicht authentisch und das kriegt der andere relativ schnell raus, wenn er Interesse dafür hat. Insofern, dieses Interesse wird jetzt gerade ausgeprägt, weil er muss sich, um sich zu orientieren, ob das echt oder nicht echt ist, sozusagen sich eh weiterentwickeln. Das ist jetzt gerade die Anforderung, die jeder von uns bekommt, die Unterscheidungskraft. Also Unterscheidungskraft war schon immer wichtig, aber Unterscheidungsfähigkeit im Sinne von, ist das echt oder nicht echt, ist die erste Anforderung. Aber Unterscheidungsfähigkeit heißt ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern es heißt genau diese Details, diese Verfeinerung, von der ich gesprochen habe. Und insofern glaube ich, das ist etwas, was auf jeden Fall super, super wichtig wird. Das Zweite ist damit einhergehend Empathie. Empathie ist eine höhere Intelligenzform, die in Klammern uns noch lange helfen wird mit unseren unglaublich vielen Fähigkeiten, die wir haben, die eine Kombination von ganz, ganz vielen Fähigkeiten ist. Vor allem im Du zu sein und zu verstehen, was der andere uns eigentlich signalisiert. Und wir haben eine Übung, da machen wir immer wieder, um die Menschen erstmal auch dieses Commitment zu bekommen und vor allem das Buy-in zu bekommen, machen wir die Übung des Talking Stones. Ist auch ein abgefahrenes Format. Und das funktioniert so, dass du der eine kriegt erstmal mit, was Empathie wirklich bedeutet, dass es ganz viel mit dem Thema zu tun hat, aktiv zuzuhören und den anderen voll und ganz wahrzunehmen. Ja, das trainieren wir, das hat viel mit Achtsamkeit zu tun, aber es hat damit was zu tun, den anderen erstmal voll und ganz wahrzunehmen. Das heißt, der eine hört nur zu und nimmt den anderen wahr. Während derjenige, der diesen Stone in der Hand hat, das ist ein echter Stein, der verbindet sich mit dieser Klarheit und dieser Wahrheit. Aus dieser Wahrheit kommt die Klarheit, aus der Klarheit kommt die Kraft. Und der sagt dem anderen erstmal, was er an dem anderen schätzt, wie es ihm mit dem anderen geht und was er vom anderen braucht. Das ist ein Bonding, ehrlich gesagt. Ich frage mich immer, wie sollen die denn sonst kooperieren? Dieses Beziehungsthema im Sinne der Empathie, den anderen voll und ganz wahrzunehmen, mit allen Sinnen, und zwar nicht nur kognitiv zu verstehen, ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber der Punkt ist ja, was macht es mit mir und hier? Mit meinem Herzen. Habe ich die Herzöffnung dafür, dich zu spüren, dich wahrzunehmen? Signalisiere ich dir die Sympathie, dieses ich nehme dich an, wie du bist? Und wenn man noch eine Stufe weitergeht, das wäre ja dann beyond, was will es eigentlich meiner Seele sagen? Also was ist meine innere Gabe und warum sind wir gerade zusammen? Also gibt es da was in Kombination zueinander, was höher ist, was wir gemeinsam schaffen können? Und insofern ist dieser Talking Stone eine wunderbare Möglichkeit, Empathie zu erleben und den Mehrwert daraus zu erfahren, weil ich im Du bin, weil ich den anderen verstehe, weil ich wirklich sozusagen in Beziehung gehe. Insofern, das würde ich auch mit an Bord nehmen wollen und neben vielen anderen wunderschönen, aber wenn es nur drei sein dürfen, dann ist es genügend hergerissen zwischen innerer Führung und Leadership. Für mich ist Leadership natürlich auch innere Führung. Leadership ist so großartig, weil vorzubilden, was man sich von dieser Welt wünscht, ist ja so großartig. Du versuchst irgendwie was zu verändern, eine Transformation zu bewegen und meinst, du könntest es irgendwie so aus dem Kontrollturm heraus machen. Das ist total albern. Weil irgendjemand müsse es vorleben. Ohne dem Vorleben sähst du nicht das, was du willst. Und diese Saat, wenn du die konsequent vorlebst, dann erhältst du das auch. Das, was wir natürlich säen, das ernten wir. Insofern dieser Zusammenhang zwischen wirklich hervorragender Führung, die ganz viel damit zu tun hat, aus der eigenen Inspiration herauszuführen, authentisch zu sein, empathisch zu sein, auch zu spüren, was die Gruppe von mir braucht, wie ich das einbringen kann. Was brauchen die Menschen gerade um mich herum? Brauchen die Zuspruch? Brauchen die Inspiration? Brauchen die jemanden, der sie einfach versteht oder zuhört? Alleine das zu kombinieren, also zwischen dem wunderbaren authentisch sein, von innen heraus sozusagen selbst echt zu sein, zu sich selbst zu stehen, integer zu sein, dann eben empathisch im Du zu sein, sich wirklich zu verbinden mit dem Menschen und dann daraus hin vorzuleben, was du selbst irgendwie erzeugen und bewirken willst, das würde ich mit an Bord nehmen.
Nehmen wir mal mit. Fantastisch.
Vielen Dank, lieber Peter. Und ich muss sagen, es ist ja wie immer sehr inspirierend mit dir. Und ich habe gerade so gedacht bei deinen letzten Worten, das, was auch Teil meines Beyonds oder Beyonds ist, eben dieses Thema Enablen, das erfährt man eigentlich immer, wenn man mit dir spricht, immer wenn man dir in einem deiner Vorträge zuhört, beim Seminar, aber insbesondere eben auch bei dem Buch, das sei nochmal erwähnt, Lebenssinn statt Lebenslauf, im Verlag Franz Wahlen erschienen. Also uns beide hat es auch sehr inspiriert. Wir haben es jetzt in der Vorbereitung lesen dürfen. Vielen Dank auch dafür nochmal. Danke, dass wir hier zu Gast sein durften bei euch in München bei Martinette Kaczynski und an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an die Tina Mehr, deine Mitarbeiterin, die das ganz herausragend vorbereitet hat und dein Team hier auch vor Ort, die uns ja als großartige Gastgeber hier willkommen geheißen haben und uns hier sehr wohlfühlen haben lassen. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für das schöne Format, was ihr habt. Ich finde es ganz großartig. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, mit euch zu sprechen und beizutragen. Und ich hoffe sehr, dass es einfach viele Menschen erreicht und die wiederum die Möglichkeit haben, zu reflektieren und idealerweise ihren Lebenssinn zu erkennen.
Lieben Dank. So, das waren jetzt knapp anderthalb Stunden Podcast mit Peter Martin. Was für ein inspirierendes und tiefes Gespräch. Stefan, was nimmst du mit?
Ja, es war wie immer mit Peter sehr inspirierend, sehr tiefgehend und sehr spannend und für mich vielleicht so eine neue Erkenntnis, dass durchaus das Thema Einzigartigkeit die Basis für Future Skills sein kann. Was nimmst du mit?
Ich fand es total spannend, dass er ja zwischenzeitlich unser Kernthema, also die Future Skills, generell in Frage gestellt hat. Fand ich sehr wertvoll, da nochmal drüber nachzudenken. Aber am Ende hat er ja tatsächlich drei Future Skills uns mitgegeben. Dieses authentisch bleiben, dieses empathisch werden und natürlich auch das Thema Leadership. Also das war für mich wirklich ein toller Insight. Deswegen also ganz, ganz lieben Dank an Peter Martin und lieber Stefan. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe.
Ich mich auch. Bis dann.